Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, darum soll es also heute gehen, um diesen Satz des Paulus, haben als hätte man nicht. Das ist ein starker, aber auch ein herausfordernder Satz. Zum einen, wie ich gerade schon erwähnte, weil es unserem Zeitgefühl widerspricht. Und wenn wir alle so leben würden wie dieser Satz, würde unser Wirtschaftssystem zusammenbrechen. Könnte man meinen. Zumindest so, wie es im Moment aufgebaut ist. Und es passiert oft, das habe ich festgestellt auch in mir, es ist so eine ganz kleine Akzentverschiebung im Herzen. Mit diesem Haben, als hätte man nicht. Also wenn man auf einmal vom Haben her lebt, das merkt man oft gar nicht. Also vom Haben dieser Dinge und die Sicherheit in dieser Welt. Ich frage mich manchmal und gebe diese Frage weiter, können wir eigentlich deswegen nur so gut glauben, weil es uns so gut bürgerlich gut geht? Ist das vielleicht die tiefste Basis unseres Glaubens? Und das sage ich nicht Ihnen, das sage ich uns. Also so eine ganz kleine Verschiebung und keiner ist, glaube ich, davor gefeit. Nun sagt Paulus, mit allen Dingen und Personen dieser Welt sollen wir so umgehen, dass wir sie haben, als hätten wir sie nicht. Das heißt, man könnte auch sagen, dass wir alles haben, aber nichts uns hat. Oder dass wir alles so haben, aber an nichts gebunden sind. Nun sagen manche, das hat Paulus nur gesagt, weil er davon ausging, dass Jesus bald wiederkommen würde, denn er schreibt in dem ersten Satz, die Zeit ist kurz und er meint damit, die Zeit ist kurz, bis Jesus wiederkommt und er hatte die Hoffnung, dass das noch zu seinen Lebzeiten geschehen würde. Und unausgesprochen sagen die Leute, die darauf den Akzent setzen, deswegen muss man die Worte des Paulus auch nicht so auf die Goldwaage legen. Also das war seine Meinung und jetzt sind wir in einer anderen Zeit. Es mag sein, dass Paulus mit dem baldigen Wiederkommen Jesu rechnete, was übrigens eine gute Hoffnung ist und wir sollten jeden Tag darum beten, Herr, komm bald wieder. Aber selbst wenn ich diese Wiederkunft Jesu in meinem irdischen Leben nicht erleben sollte, leider dann und doch vorher sterben muss, kann die Zeit bis zum Sterben doch auch kurz sein, oder? Die Zeit ist kurz, der Satz stimmt doch immer. Keiner von uns weiß doch, ob er gleich noch nach Hause kommt. Also wir gehen davon aus, aber wissen tun wir es nicht. Und was nützt dann alles irdische Haben? Nein, es ist eine gute Lebenshaltung, alles hier so zu haben, als hätte man es nicht. Und Paulus greift damit auch einen nicht irgendwie neuen Gedanken auf, sondern er geht auf Jesus zurück, der an etlichen Stellen so lebte und es auch so sagte, am klarsten in der Formel, Anführungsstrichen Formel, ihr lebt in der Welt, aber nicht von der Welt. Also ihr seid natürlich hier in dieser irdischen Welt, verwoben mit allem, was da so ist, aber achtet darauf, dass ihr nicht davon lebt. Ihr lebt von etwas anderem. Das ist die Quellenfrage, wovon leben wir? Bonhoeffer deswegen, ist vielen vertraut, unterschieden das Letzte, die Welt Gottes, vom Vorletzten dieser Welt. Und er sagt, unser Herz muss im Letzten angebunden werden. Sie kennen alle das Lied von guten Mächten. Da ist das in vielen Varianten ausgedrückt. Zweite Strophe. Noch will das Alte unsere Herzen quälen und drückt uns böser Tage schwere Last. Diese Welt. Vorletztes. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen oder aufgescheuchten Seelen das Heil, Letztes, wozu du uns bereitet hast. Wenn sich die Stille nur tief um uns breitet, vielleicht auch des Todes, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet. Da soll unser Herz zu Hause sein. Deswegen, Haus und Hof, auch die liebsten Menschen gehören zum Vorletzten. Es wird nochmal am nächsten Sonntag, ist quasi eine Fortsetzung dann von diesem Sonntag, geht es nochmal um das Verhältnis zu den engsten Vertrauten auf dieser Welt, aufgrund des Predigtextes. Paulus sagt sogar, jetzt in unserem Text, deswegen lege ich darauf mehr den Schwerpunkt, dass sogar alle Gefühle zum Vorletzten gehören. Ist ja auch ganz logisch, zumindest alle Gefühle insoweit zum Vorletzten gehören, wenn sie vom Vorletzten herrühren. Na? Also es strömt etwas auf uns ein, aus dieser Welt, und es ist aber nur das, was aus dieser Welt kommt. Deswegen sagt Paulus diesen, man könnte ja fast sagen, abgedrehten Satz: Weinen, als weinten sie nicht. Christen weinen, als weinten sie nicht. Und Christen freuen sich, als freuten sie sich nicht. Das ist schon irgendwie eigentümlich, ne? Wir versuchen es zu verstehen, vielleicht gelingt es ein bisschen. Damit keine Missverständnisse aufkommen, das alles bedeutet nicht, dass man sich zurückziehen soll von dieser Welt. Nein, das hören Sie hier oft, zum christlichen Glauben gehört wesentlich, dass wir im Vorletzten dienen und leben für diese Welt. Und man kann es aber sogar besser, das ist auch mit ein Nebengedanke des heutigen Predigttextes, man kann es sogar besser, wenn man nicht auf diese Welt in der Tiefe angewiesen ist, kann man ihr besser dienen. Wir merken manchmal an den allen Ökobewegungen, die ja was Gutes entdeckt haben, merkt man aber auch eine Härte, weil natürlich diese Welt alles ist. Und wenn man diese Welt retten muss und nichts anderes kennt, dann muss man das tun auf Gedeih und Verderb. Man müsste manchmal sagen, fast auf Teufel komm raus. Und da kommt so eine gewisse Härte da rein manchmal. Es bedeutet aber auch nicht, dass man sich im stoischen Gleichmut unabhängig machen soll von dieser Welt. Das ist Buddhismus. Sich so unabhängig zu machen durch Meditation, dass einen das Leid dieser Welt nichts mehr anhaben kann. Ist nicht christlich. Paulus schreibt von tiefen innerweltlichen Gefühlen, von Freude und von tiefer Traurigkeit. Er sagt mal an einer Stelle, unsere Lage ist so schwierig, dass wir fast allen Mut verloren haben. Aber dann lernten wir, unsere Hoffnung auf Gott zu setzen. Oder Jesus selber, von ihm wird beschrieben, dass sein Herz schwer wird, als er die Leute sah in Massen und sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Und er wurde innerlich traurig. So geht einem das doch auch manchmal, wenn man die Welt sieht. Oder als sein Freund und Verwandter Johannes der Täufer getötet wird, hingerichtet wird, unschuldig, heißt es, als Jesus das hörte, verließ er den Ort, er fuhr mit dem Boot an eine abgelegene Stelle, um allein zu sein. Trauer. Und das Herz musste auch von Jesus neu ausgerichtet werden. Auf das Letzte hin ausgerichtet, um alles Innerweltliche auch verkraften zu können. Aber darauf möchte ich heute den Schwerpunkt legen, wie kann das gelingen, dass das Herz in dieser Welt lebt, aber nicht von dieser Welt? Denn das ist gar nicht so einfach, finde ich. Und ich merke manchmal in Sekunden und Minuten, wie das kippt. Mir hat ein Bild geholfen, das ich schon öfter hier erwähnt habe, nämlich wenn das unser Herz ist, dann je nachdem, wo es hin sich wendet, kommt ein Gefälle rein. Ne? Wenn das jetzt hier die Welt ist, dann kommt durch die Erfahrung ein Gefälle ins Herz hinein und dann kriegt man etwas mit, Leid und Not und Tod oder was auch immer, Stress in der Schule oder am Arbeitsplatz, und dann fließt das in mich hinein und löst etwas aus. Geht ganz schnell, ich kann mich da gar nicht gegen wehren. Ist von Natur aus so. Kennen Sie, ne? Fließt sofort in einen hinein. Das geht ganz schnell und dann gibt es einen Umgang damit, dass man aber auch das Herz Gott zuwenden kann. Aber dafür muss ich mich immer entscheiden. Das andere geht automatisch, zu Gott muss ich mich entscheiden. Da kann man mal drüber nachdenken. Und dann fließt etwas von ihm rein ins Herz, seine ganzen Zusagen, seine Freundlichkeit. Und dieser Bewegung möchte ich mit Ihnen nochmal nachgehen, heute anhand eines Liedes von einem Menschen, den kann man wunderbar lernen, von Leuten, die das erlebt haben und die das durchbetet haben und weitergegeben haben. Und zwar eines Liedes von Gerd Terstegen. Ein Satz habe ich schon des Öfteren hier zitiert, denn dieser Effekt, Hinwendung zu Gott, nennt er Gewöhnung an die Ewigkeit. Der letzte Satz seines schönen Liedes, eines Abendliedes, lautet: O Ewigkeit, so schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Welt. Mein Heim ist nicht in dieser Welt. Ich wurde dieser Tage auf eine kleine sprachliche Unterscheidung aufmerksam gemacht, die ich sehr tiefgehend finde, nämlich, dass es eigentlich nicht, wenn man zu Gott kommt und eine Heimkehr geht, denn dann würde man ja zu etwas zurückkommen, was man vorher verloren hat, sondern zu einer Heimfindung. Ich muss das neue Heim finden, bei Gott zu Hause zu sein. Oft kehren wir nur heim zu unseren alten Erfahrungen, aber ich muss das neue Heim finden. Fand ich eine schöne Unterscheidung. Heimkehr oder Heimfindung. Das ist die Herausforderung für unser ganzes Leben. Und wir müssen uns daran gewöhnen, denn dieses Zuhause sein bei Gott ist nicht von Natur aus in uns. Durch die Taufe werden wir mit Gott verbunden und dann müssen wir immer wieder neu auch uns zu ihm wenden. Ich möchte das anhand dieses Liedes von Gerd Terstegen nochmal mit uns durchgehen. Sie können das dann zu Hause nachlesen, können Sie googeln oder auch im Gesangbuch finden. Und auch wenn die Sprache vielleicht für einige ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, ich finde sie poetisch eigentlich wunderschön, aber ich lade Sie ein, sich darauf einzulassen. Er beginnt mit dem Satz, ist ein Abendlied: Nun sich der Tag geendet, mein Herz sich zu dir wendet und danket inniglich. Bei den Abendliedern kommen oft die wesentlichen Dinge zum Ausdruck, denn man weiß nicht, ob man an jedem Morgen, am nächsten Morgen aufwacht. Deswegen macht man da die tiefen Gebete. Aber Sie könnten das auch als Morgenlied formulieren und sagen: Nun ist die Nacht beendet, mein Herz sich zu dir wendet. Also man kann das jeden Tag, Tageszeit beten. Also, mein Herz sich zu dir wendet. Ich suche keine guten Gefühle. Ich suche Gott. Und ich kann auch nicht gegen meine Gefühle an, aber ich kann mich Gott zuwenden. Das kann ich. Jetzt in diesem Augenblick, noch Gottesdienst ist ja sowieso Herzenszuwendung zu Gott, nochmal tiefer, mein Herz sich zu dir wendet, kann ich jetzt machen. Und danket inniglich, danken, also wenn Sie für nichts danken können, aber dass Gott da ist, dafür kann man immer danken. Das hört sich ein bisschen platt an, aber es ist wahr. Man kann immer für Gott danken und inniglich, das heißt nicht nur so laberababer, sondern von Herzen. Danke. Danket inniglich. Und dann betet er weiter: Dein holdes Angesichte zum Segen auf mich richte, erleuchte und entzünde mich. Das ist ein altes Wort, das holde Angesicht, also nicht die holde Maid, sondern das holde Angesicht Gottes. Und hold bedeutet ein mir gewogenes, mir treu zugewandtes, freundliches Angesicht. Dem wende ich mich zu, weil es sich mir zuwendet. Und von ihm, von diesem Angesicht, erbitte ich jetzt Segen. Was für ein Segen ist es schon, wenn man innerweltlich einen Menschen freundlich anblickt. Ist doch besser, als wenn der griesgrämig guckt. Also, was für ein Segen ist das schon innerweltlich, aber jetzt fließt Segen vom Himmel, von Gott her in mein Herz. Erleuchte und entzünde mich. Daran merkt man, ich hab's nicht in mir. Herr, erleuchte mich mit meinen Gedanken, dass ich nicht mehr so ein Blödsinn denke über mich und die Welt. Und entzünde mich, entflamme mich, mach mich lebendig. Sowas kann nur einer gebetet haben, der das selber erlebt hat. Dahinter steckt nämlich eine Grundeinsicht, die Psychologen längst entdeckt haben, nämlich, dass Gefühle nur durch andere Gefühle vertrieben werden können. Das ist ein Kernsatz der Psychologie. Gefühle können nur durch Gefühle verändert werden. Und Gefühle sind mächtige Dinge. So mächtig, dass wir, wenn sie in uns hineinfließen, die fließen so in uns hinein, wir können gar nichts machen. Sie können gegen kein Gefühl was machen. Das ist einfach da. Deswegen muss man sich auch nicht für Gefühle entschuldigen. Selbst nicht, wenn man jemanden hasst. Man muss damit umgehen. Aber man kann dagegen gar nichts machen. Die fließen in uns hinein. Und dann wollen wir die wegsperren und dann bauen wir Barrikaden auf und weiß was ich was, ne? Und denken darüber nach und machen hier so einen Unsinn hier drin. Aber die Gefühle sind dann ganz unten drin und schwupps sind sie wieder da. Gefühle gehen nur durch andere Gefühle weg. Wodurch gehen die weg? Dadurch, dass ich sage, mit all diesem Mist komme ich her zu dir. Ich kämpfe nicht gegen Gefühle. Herr, ich komme zu dir. Das haben die Heiligen der Jahrhunderte schon erkannt, bevor es die Psychologen formuliert haben. Denn wenn das Herz wahrnimmt, da ist ein anderer, dann verändert sich auch mein Gefühl. Und das andere Gefühl verliert an Macht. Und deswegen betet Gerd Terstegen jetzt weiter. Ich schließe mich aufs Neue in deine Vatertreue und Schutz und Herze ein. Mit allem Chaos im Herzen. Übrigens aufs Neue steht da. Ich schließe mich aufs Neue. Musste ich gestern machen, vor 10 Minuten, jetzt wieder aufs Neue. Und dann, was für ein schönes Bild, ich schließe mich da ein. Also wenn man sich irgendwo einschließt, in so einen Raum hingeht, ne, dann wird die Zufuhr von dem anderen abgeschnitten. Ich gehe jetzt erstmal raus. Mir sagte jemand, wenn an seinem Arbeitsplatz Chaos ist und er die Möglichkeit hat, dann geht er auf die Toilette und schließt sich ein. Das ist ja der einzige Ort, wo keiner nachkommt. Ne? Und dann schließt er sich da ein und wartet und hält das Herz nur Gott hin erstmal. Die Zufuhr von dem anderen Mist, was auf einen einströmt, wird abgeschnitten. Und es hilft manchmal, wenn man Stresssituationen hat, sogar in der Familie, den Raum einmal kurz äußerlich zu verlassen, leiblich irgendwo hinzugehen und erstmal durchzuatmen. Denn, jetzt geht's weiter. Die irdischen Geschäfte und alle finsteren Kräfte vertreibe durch dein Nahsein. Die irdischen Geschäfte, alles, was mich beschäftigt und auch so manche finsteren Kräfte. Wir unterschätzen das, liebe Schwestern und Brüder, welche finsteren Kräfte am Tag auf uns einströmen. Also, wohl dem, der ein gutes Zuhause hat. Ne? Also da ist es dann, wenn es gut geht, nicht der Fall. Aber manchmal auch dort, je nachdem, in welchen Familien sie leben. Das ist das Schlimmste. Aber auch wenn sie in den Supermarkt gehen, gucken sie sich doch mal die Gesichter an und was da in den Augen ist und wie viel Genervtheit und wie viel, ach, und wenn sie mit dem Auto fahren und die Leute sie angucken und fluchen über sie und weiß was ich was. Und wenn sie an ihrem Arbeitsplatz sind, wie viel Hartherzigkeit, Bosheit und Finsternis da sind. Und da strömt alles auf sie ein. Wenn sie Lehrer oder Lehrerin sind, die Kinder bringen alles mit oder Erzieherin, sie bringen alles mit aus ihren Familien, das strömt auf sie ein, permanent. Merken sie gar nicht. Scheinbar nicht. Wir kriegen das in unserem Geist alles mit. Und dann ist es so, das macht was mit uns und dann reagiere ich auch so. Die reagiert so, ich auch und ich merke, boah, was das alles in mir ist und dann reagiere ich auch so mit dem bösen Blick und die blöde Kuh und weiß was ich was. Ne? Und rede dann so oder auch nicht, reiß mich zusammen, aber es ist alles abgelagert in meinem Herzen. Und dadurch vermehre ich die Finsternis in mir. Ich reagiere auf Böses Böse. Was für eine tiefgehende Erkenntnis. Vertreibe durch dein Nahsein. Ich kann es nicht, Herr. Vertreibe es. Vertreibe es. Und ich warte, bis diese Dinge aus meinem Herzen vertrieben sind. Und das kann man machen bis hin zur Todesangst oder zur Trauer. Aber das kriege ich nicht hin durch Nachdenken. Auch letztlich nicht durch Therapie. Durch Therapie werde ich nur darauf aufmerksam, dass Gott es machen sollte. Dann ist es gut. Herr, vertreibe es. Und ich warte, bis mein Herz diesen Kontakt hat. Und dann entdeckt Gerhard Terstegen das unglaublich Schöne. Nächster Satz. Dass du, Gott, mich stets umgibest, dass du mich herzlich liebest und rufst zu dir hinein. Kommt, die ihr mühselig und beladen seid. Ihr müsst nicht perfekt sein, kommt zu mir, ich mache alles. Ich nehme Verantwortung für euer Leben. Dass du mich herzlich liebest. Und in der Welt kommt so viel Hass und von ihm kommt, dass du mich herzlich liebest. Was für eine wunderschöne Möglichkeit haben wir Christen. Wir müssen es auch tun. Und dann sagt er noch mehr, und dann ist er so ganz, dann ist er bei Gott angekommen jetzt auf einmal. Dass du vergnügst alleine, so wesentlich, also das ist das Wesen. Das ist das wahre Wesen, so wesentlich, nicht nur mal so nebenbei und so beiläufig und dann ist es wieder weg. Der Sieg der Fußballmannschaft von gestern ist heute schon wieder weg. Nein, das ist das Wesen, so wesentlich vergnügst du. Was für ein schönes Wort, da wird man vergnügt bei Gott. Keine miese Peter. Du vergnügst so wesentlich, aber auch so reine, da ist kein Nebengedanke bei, kein etwas, was er will, um etwas nur für sich zu bekommen, wie das bei uns ist. Dass du vergnügst, so wesentlich, so reine, lass früh und spät mir wichtig sein. Damals, das ist das Wichtigste im Leben. Also das auch hier nicht, also auch innerweltliches darf uns vergnügen. Ne? Und es ist doch toll, wenn wir auch innerweltlich tolle Dinge erleben. Aber das ist etwas, was wirklich unser Herz in der Tiefe aufatmen lässt. Und dann merken wir, jetzt ist er wirklich da angekommen und es fließt. Und dann, also ich sage immer, 51% reichen, dann fließt es. Aber manchmal dann ist man mehr bei Gott, dann fließt es etwas kräftiger. Und dann ist es da. Und dann ist er angekommen bei dem, womit ich begonnen habe. O Ewigkeit, so schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Nicht, ach du Drama, sondern mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Genau, es ist bei dir. Wie schön. Herzensgewöhnung immer wieder aufs Neue. Und wenn ich das immer wieder, grämen Sie sich nicht, wenn Sie mal wieder andersrum sind, ne? Zack, einfach wieder zurück. Nicht so viel aufhalten mit dem, sondern auch sich selber nicht Vorwürfe machen, sondern zack, zurück. Und dann, wenn ich das habe, dann ist es soweit, dann kann ich haben, als hätte ich nicht. Dann kann ich allen anderen auch dienen. Dann kann ich meiner Familie dienen, meinen Kindern, an Arbeitsplätzen oder meinen Kollegen. Dann kann ich wirklich zum Diener Gottes werden in dieser Welt. Und die Kraftquelle ist gefunden. Ich lade Sie ein, dieses wunderschöne Abendlied, nun sich der Tag geendet, finden Sie im Gesangbuch oder können Sie googeln, sich auszudrucken und mal eine Zeit lang zu beten und das Herz an die Ewigkeit zu gewöhnen. Und wenn wir gleich Abendmahl feiern, dann machen wir das sozusagen auch leiblich hier. Dann gehen wir von unserem Platz, schließen uns hier sozusagen ein in Gottes Gegenwart, empfangen sein Leben und dann danken wir und dann bitten wir, Herr, du gehst mit in den Alltag. Und vielleicht machen Sie diesen Gang gleich ganz bewusst, sich verorten in der Gegenwart Gottes, Heimfindung bei ihm und Kraftquelle von ihm her. Amen. Und der Friede Gottes,